Ja, das war so das erste Mal an dem Tag, wo ich da saß im Flughafen. Ganz schlimme Location, so voll traurig auch alles. Saß ich da und ich habe wirklich angefangen, so richtig zu weinen, als wäre mein Hund irgendwie wieder überfahren worden. Weil es so wie so eine Erleichterung war, weil ich auch mit dem Gedanken erleichtert war. Es war okay für mich plötzlich so, als ich gesagt habe, Aria, du bist schwul.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und heute sprechen wir über ein super wichtiges Thema, denn auch wenn ich glaube, dass wir uns alle wünschen würden, dass es im Jahr 2023 irgendwie anders aussieht, gibt es in unserer Gesellschaft noch immer viel zu viel Hass gegen queere Menschen und Homophobie. Und das macht ein Coming-out für viele auch immer noch zu einer sehr großen Herausforderung. So ging es auch unserem heutigen Gast, Aria Shirazi, sehr lange. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt und hat sich im Alter von 26 Jahren geoutet. Und wie er dazu den Mut gefasst hat und wie es ihm seitdem ergangen ist, das erzählt er uns in der heutigen Folge. Hallo lieber Aria, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und zu Beginn frage ich eigentlich alle Gäste einmal, ob sie sich kurz vorstellen könnten. Und genau, da würde ich mich freuen, ein bisschen was über dich zu hören.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Hat mich wirklich sehr gefreut. Also mein Name ist Aria Shirazi. Ich bin jetzt schon länger, seitdem ich denken kann, Fotograf. Ich habe als Kind schon mit der Fotografie angefangen und hauptberuflich, freiberuflich bin ich jetzt schon seit über 6-7 Jahren Fotograf und mache jetzt auch mittlerweile ein bisschen Social Media und unterhalte gerne und ja, verbreite gerne Freude und Humor.
Ja, richtig schön. Ich habe mir auch deinen Account angeguckt und das sieht man auf jeden Fall auch. Und ein Thema, was bei dir ja auch sehr wichtig ist, ist ja auch, dass du über deine Erfahrung mit deinem Coming-out mit Mobbing sprichst. Und du hattest dein Coming-out mit 26, was ja, würde ich sagen, jetzt auf jeden Fall so relativ spät ist, denke ich mal. Viele outen sich ja vielleicht auch schon als Jugendliche. Und da interessiert mich, wie ist es dazu gekommen, dass du dann in dem Moment, in dem Alter so den Mut gefasst hast, sage ich jetzt mal.
Ja, ich meine, für einige, die würden sich früher outen, aber es gibt leider auch Menschen, die outen sich gar nicht oder noch später. Ich war genau Ende 26 und es ist ein Prozess auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Prozess zur Selbstakzeptanz und Selbstliebe und einige haben die früher, einige haben die noch gar nicht und outen sich trotzdem. Bei mir war das halt damit verbunden. Ich habe halt dagegen angekämpft. Ich habe es selber nicht akzeptiert. Und das jahrelang, seitdem ich gemerkt habe, okay, die Menschen haben doch recht, ne? Weil ich immer gemobbt wurde, immer dieses Wort, was ich ungern ausspreche. Ich glaube, wir wissen alle, welches Wort das ist. Und ich wollte irgendwie den Menschen auch dann nicht recht geben. Das war alles so ein Kopfding, auch wenn man so erzogen wird. Ich bin ja, meine Eltern, meine Mama ist aus Afghanistan, mein Papa ist Kurd-Iraner und bei uns gibt's ja sowas nicht. Ne? Also nee, das ist falsch und das macht man nicht. Und wenn man halt auch so erzogen wird, man möchte ja seinen Eltern irgendwie gefallen. Ne? Also man möchte seinen Eltern stolz machen. Und ich war immer so der perfekte, liebe Sohn, der seine Schule gemacht hat, studiert hat und wirklich so auf einen guten Weg gegangen ist, ohne so irgendwie Sachen auszuprobieren, zu viel Party zu machen. Und ja, ich glaube, das war ein großer Grund, auch irgendwie Menschen nicht zu enttäuschen und auch nicht diese Menschen recht zu geben, die mich ja wirklich jahrelang damit aufgezogen haben. Und es war halt so ein gemischtes Ding, auch mit dieser Selbstakzeptanz, die halt gefehlt hat. Ich habe das nicht gewollt. Ich habe dagegen angekämpft. Ich glaube, das hat dazu gebracht, dass es überhaupt so spät dann war für mich, dass ich es dann ausgesprochen habe.
Okay, das finde ich total krass, dass du sagst, dass es ja, wenn dir immer vorgelebt wurde, das ist ja was Negatives, das ist was, wo du dann mit gemobbt wirst oder so, dass du dann natürlich auch klar für dich erstmal so sagst, nee, ich will den Leuten nicht recht geben. Das ist so ein Aspekt, den ich jetzt selber noch gar nicht so mit bedacht hatte eigentlich. Aber klar, das ist natürlich dann auch was, wo man sagt, ja, irgendwie gebe ich denen, die mich ja gemobbt haben, dann auch irgendwie so ein bisschen recht. Das ist natürlich auch dann erstmal was, wo man mit klarkommen muss.
Ja, das ist wirklich ein Grund auf jeden Fall gewesen. So, weil für mich waren die ja blöd. Ich mochte diese Menschen nicht, die mich ja geärgert haben. Und ich wollte diesen Menschen halt Ja, man hat sich dann auch geschämt natürlich, ne? Aber es ist ja auch alles Vergangenheit. Heute ist es ja Gott sei Dank anders, komplett anders. Und es ist auch ein Prozess. Es geht ja nicht alles von heute auf morgen. Und bei mir hat es dann gestartet mit der Selbstakzeptanz, Selbstliebe, dass ich dann einfach dazu stand und das dann erstmal für mich, ich musste mich erstmal für mich selber outen. Ich glaube, das ist so der Schritt für mich gewesen, um dann auch den anderen oder im Umfeld das auch zu sagen, weil ich finde, es wäre ja schön, in einer Welt zu leben, wo man sich ja gar nicht outen muss. Aber klar, wie gesagt, in so einer Familie, der ich aufgewachsen bin, ist ja sowas eigentlich ein komplettes Tabuthema.
War das dann auch so eine deiner größten Ängste, wie deine Familie darauf reagieren könnte, was die dann sagen, dass die sich dann ja eben vielleicht nicht mehr akzeptieren? Und wie war dann die Reaktion auch tatsächlich, als du dich dann geoutet hast?
Meine größte Angst war eher, also bei mir spielt da leider noch ein anderes Thema eine große Rolle, dass mein Papa sehr früh krank geworden ist. Er war, als ich 3 war, 1 Jahr im Koma und hatte einen Gehirntumor und ist seitdem, genau, ich auch 3-4 Jahre alt bin, halt ein Pflegefall. Also meine Mama hat sehr viel erlebt, durchgemacht und wir haben ja immer unterstützt, immer geholfen und ich wollte keine Last sein für meine Mama. Ich glaube, das war so mein größtes Problem oder Sorge, meiner Mama auch noch eine Last zu werden, weil ich meine Mama glücklich und stolz machen wollte und halt das alles so als Kind auch mitbekommen habe. Und ich meine, sie hat auch super viel erlebt, ist ja aus Afghanistan damals geflüchtet, als die Sowjetunion einmarschiert ist, da steckte sehr viel, ja, so ich habe mich dafür verantwortlich gefühlt. Es ist ja auch heute noch ein großes Problem, dass ich mich für alles so verantwortlich fühle. Ich will, dass es allen gut geht, dass es alles super ist und auch heute, dass es meiner Mama gut geht, meinem Papa gut geht. Ich glaube, das war so die größte Sorge und natürlich auch dann vielleicht zweite Stelle, klar, die Akzeptanz. Aber an dem Tag, wo ich dann das ausgesprochen habe und das meine Mama gesagt habe, war das für mich komisch, also ich war an so einem Punkt, wo es mir so wirklich, es hört sich so hart an, aber es war leider so, dass es so mir egal war, ob die mich akzeptieren oder nicht. Ich war da leider so extrem in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, boah, ich kann das einfach nicht mehr. Und es ist mir jetzt so egal, ob man das akzeptiert oder nicht, weil ich habe mich ja erstmal akzeptiert. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich selber erst akzeptiert. Und was ich auch schwierig finde, heute sagt man ja auch sehr oft zu mir, ich finde das so schön, dass deine Familie dich so akzeptiert. So, es ist so, du musst so dankbar sein, sagt man sehr oft zu mir. Und dann denke ich mir auch eigentlich, also ich bin nicht dankbar dafür, dass sie mich akzeptieren. Ich finde, akzeptieren oder Akzeptanz sollte selbstverständlich sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich so eine wundervolle Familie habe, dass ich so eine wundervolle Mama, Papa, Schwester, Nichten habe. Dafür bin ich dankbar, aber nicht dankbar, dass man mich akzeptiert, weil das ist für mich, wie gesagt, ja, selbstverständlich.
Ja, absolut. Das finde ich, ist auch was ja eigentlich, also ja, man soll ja auch nicht dafür akzeptiert werden, dass man heterosexuell ist oder so. Das ist ja was irgendwie, ja, wie du es schon sagst, selbstverständlich sein.
Ich finde, es hat auch unabhängig was mit der Sexualität zu tun. Allgemein diese Akzeptanz, ne? Und ich definiere mich auch heute gar nicht mehr anhand meiner Sexualität. Ich habe das früher immer so als Schwäche gesehen, weil ich klar damit auch groß geworden bin und weil wir auch anders sozialisiert sind. Also es hat ja auch immer was mit der Sozialisierung zu tun. Und meine Mama hatte auch damals dann, als sie meinen heutigen Ehemann kennengelernt hat, hat sie dann auch damals zu mir gesagt, ah, der sieht ja gar nicht schwul aus. Und dann musste ich halt auch schmunzeln und lachen. Und das ist es ja. Die Sozialisierung ist ja auch immer spielt immer eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Nee, genau, ich wollte dann nachfragen, dass quasi deine Sorge jetzt nicht war, dass deine Familie dich nicht akzeptieren könnte, sondern eher, dass dann andere Leute vielleicht aus deinem Kulturkreis oder weiterer Verwandtenkreis oder so, dass die dann sozusagen auf deine Mutter zugehen könnten und ihr sagen könnten irgendwie, ach, was ist denn mit
ja,
dir los?
Ja, das war auch, habe ich heute noch. Ganz ehrlich, habe ich heute noch, meine Mama sieht man ja auch manchmal bei mir auf Social Media, so ein bisschen auf TikTok habe ich mal was mit ihr gemacht, kam auch immer so sehr gut an, so bei den Menschen, die das auch gefeiert haben, auch die den gleichen Hintergrund haben wie meine Familie. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich auch eine krasse Reaktion, ne, so auch Menschen, die nicht verstehen, wieso meine Mama noch bei mir ist und mich akzeptiert oder ich wiederhole selber das Wort sehr oft akzeptiert, ne? Also halt mit mir so umgeht, wie das halt, weil das, was wir so zeigen, wenn ich was poste. Das ist ja so, meine Mama und ich, wir lieben uns, ich liebe sie über alles, sie ist für mich super wichtig. Und ich finde es auch sehr schön, dass sie hinter mir steht. Und das hat dann, wie gesagt, ja, so zwei krasse Reaktionen. Die eine Reaktion ist halt, oh, wie toll, wie schön, finden wir super. Eine coole Mama. Und auf der anderen Seite halt auch dieser Hass und Morddrohungen und auch so Nachrichten, die wirklich sagen, wenn du mal in Hamburg bist, dann mache ich das so und so und so. Und dann natürlich denke ich so, ah Mist, ich hoffe, wenn meine Mama in Hamburg jetzt mal fahren sollte, dann schiebe ich mir schon Filme. Das ist so meine Sorge. So um mich, ich weiß selber, ich kann mich um mich kümmern, ich weiß, wie ich damit umgehe. Und meine Mama bekommt ja sowas auch Gott sei Dank gar nicht mit. Sowas erzähle ich jetzt auch gar nicht. Aber ich mache mir natürlich dann Sorgen, dass wenn sie jetzt auch nach Frankfurt geht, zu einer afghanischen Hochzeit, und eine Woche vorher habe ich gesagt bekommen, wenn ich mal in Frankfurt bin, dass ich nicht dahin kommen darf und dies und jenes. Klar, schiebt man sich dann halt leider Filme. Das ist heute noch eine Sorge, eine Angst, die ich habe, aber nicht alltäglich. Und damals auch, klar, als ich ungeoutet war, dann auch, oh Gott, das Image unserer Familie und wie die uns wohl sehen. Und nein, das kann ich meiner Mama nicht antun. Die hat dann einen schwulen Sohn. Ja, weil ich halt wollte, dass es meiner Mama gut geht und dass es meiner Familie gut geht.
Ja, ich finde es total traurig irgendwie, dass, also vor allem diese Kommentare, die du dann auch bekommst, kommt das häufig? Also ja, kannst du sagen, hast du das dann häufig unter Videos oder ist das eher so die Ausnahme?
Es kommt immer darauf an, wie oft ich was poste und was ich poste. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei TikTok schneller die Meinung gesagt wird. Kann aber auch, kann ich mich auch irren, ich weiß es nicht. Ich denke, vielleicht ist auch die Zielgruppe sehr jung. Also ich habe schon häufig bekommen. Es kommt immer darauf an, wie oft ich was poste, ob ich was poste. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Pause gemacht auf TikTok, weil ich irgendwie auch nicht, klar, auch als Selbstschutz, aber auch es schade finde für Menschen, die noch ungeoutet sind, sowas zu lesen, weil wenn ich so an meine Zeit mich erinnere, so nachdenke, wie es war, wenn zum Beispiel im TV, dass man sich so lustig drüber gemacht hat, keine Ahnung, eine Castingshow, dann ist dann jemand gekommen, der dann überspitzt dargestellt wurde, ne, so ins Lächerliche gezogen wurde. Ich habe mich geschämt. Ich dachte so, oh mein Gott, oh nein. Ich hatte so richtige, also ich spreche jetzt von mir, also ich hatte wirklich so, ich habe mich geschämt, ich so, oh nein, weil das ist ja, so wie es dargestellt wird, man macht sich so drüber lustig. Und dann denke ich auch bei TikTok, die Kommentare, die ich mir jetzt nicht komplett durchlese, lesen ja auch Menschen durch, die vielleicht noch so mit sich selber strugglen, auch mit dem Thema strugglen. Und dann denke ich mir so, es tut mir so für die halt auch leid, dass die halt dann auch sehen, dass es noch so Menschen gibt, die halt so dieses extreme Denken haben. Das ist schon, ja, das macht mich auch traurig. Und traurig für die, aber die, die schreiben, da muss ich ehrlich sagen, ich nehme das gar nicht ernst. Es tut mir auch sehr leid, die Menschen, die sowas schreiben. Ich habe da wirklich eher Mitleid wie jetzt Wut oder, ja, habe ich nicht mehr.
Ich glaube, ja, also was in solchen Leuten vorgeht, die sowas schreiben, das, ja, denke ich mir auch eher, da muss ja bei denen irgendwie was, auch wahrscheinlich irgendwie sehr viel Selbsthass oder so, mitspielen, dass sie ja sowas dann auf andere Leute projizieren. Aber ja, ich glaube, bei TikTok ist wahrscheinlich auch das Problem, dass man die Videos ja vielen angezeigt werden. Also bei Instagram hat man ja meistens so seine eigene Community und die sehen dann hauptsächlich die Videos und bei TikTok wird es dann in die Welt rausgespült und jeder kann so ungefähr was darunter schreiben.
Ja.
Aber ich finde auch, dass du dann sagst, ja, das ist auch, also man merkt total, dass du dir, ja, dass du so ein People-Pleaser wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen bist und dir dann auch die ganze Zeit Gedanken darüber machst, wie könnte was jetzt die anderen Leute, also ja, auch, dass du dir auch Gedanken machst über andere nicht geoutete Menschen, das ja, finde ich irgendwie, ja, voll. Total.
Ja, es liegt mir irgendwie im Herzen, weil ich so, das ist schon eine blöde Zeit gewesen. Klar, ich denke ja auch heute so darüber nach manchmal, so, oh Gott, die Vergangenheit. Ich meine, ich bin ja 32, ich weiß, es ist noch jung, ist jetzt auch nicht so alt, aber man macht sich immer so Gedanken, wenn ich so, ich meine, meine Studienzeit, meine Schulzeit, ich meine, Stefan, mein Ehemann, der, es ist halt mein erster Freund und ich heirate meinen ersten Freund, was so wunderschön ist, aber es, da es auch mein erster Partner ist, machen wir auch zum Beispiel in der Beziehung natürlich andere Dinge durch, weil ich ja auch in der Beziehung mich neu kennenlernen muss, lernen musste, okay, wie funktioniere ich, wie bin ich denn mit einem Menschen, mit einem Partner überhaupt zusammen, wer bin ich? Und das sind so Dinge, die ich gerne so früher durchgemacht hätte oder so die erste Liebe oder mal feiern gehen oder irgendwie so einfach sein Ding machen, so ohne so viel nachzudenken, was links und rechts über mich gesagt wird oder gedacht wird oder darüber denke ich schon ab und zu nach und das möchte ich so gerne für einige Menschen ersparen. Ich weiß, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss und dass da jeder mal selber leider mal fallen muss, auf die Schnauze fallen muss, um wieder stark aufzustehen und weiterzumachen. Und warum ich auch weitermache mit dem Social Media und auch offen darüber reden, ist einfach zu empowern, weil ich auch auf der anderen Seite wirklich wunderschöne Nachrichten bekomme und auch Menschen mir schreiben, ey, ich habe mich heute geoutet bei meinen Eltern, weil du voll cool bist und deine Videos haben mich total unterstützt. Und dann dachte ich so, okay, das war so einer der ersten Momente, wo ich dachte, oh, ich mache da gerade etwas, auch wenn ich gar nicht so mit Absicht habe. Als ich damit angefangen habe, war das jetzt auch nicht so meine Absicht, diese Mission jetzt anzugehen, weil ich bin Fotograf, ich komme aus der Branche, ich bin selbstständig und das hat sich so alles entwickelt und deswegen mache ich das halt so gerne gerade, weil mir auch Menschen zum Beispiel schreiben, boah, ich fand das vorher, habe ich das gar nicht akzeptiert oder ich fand das irgendwie doof, aber durch dich finde ich es ja gar nicht mehr so schlimm. Auch solche Menschen erreiche ich, aber meine Aufgabe sehe ich jetzt nicht darin, andere Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Ich möchte eher für die Menschen da sein, ein Vorbild sein, zu empowern und diesen Menschen irgendwie Kraft zu geben und zu sagen, ey, es ist alles gut, es wird alles okay, es ist alles machbar und nicht die andere Seite, die so viel Hass hat, jetzt die zu überzeugen, dass das so und so sein muss, da investiere ich keine Energie mehr.
Nee, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du sagst. Und ich glaube auch, dass die Leute dann, also klar können Leute vielleicht auch negative Kommentare unter den Beiträgen sehen, aber in erster Linie sehen sie ja, ja, dass du eben zeigst, dass man auch, ja, wie glücklich du auch bist und so und wie viel dir das dann auch gegeben hat, dich zu outen wahrscheinlich und so, ja, zu dir zu stehen. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtigere. Und die Leute sehen natürlich ja auch die ganzen positiven Kommentare, die du dann eben wahrscheinlich auch bekommst. Und genau, ich glaube, da, das wiegt dann ja nochmal viel mehr als so ein paar verwirrte Leute, die da irgendwie Hasskommentare drunter schreiben.
Ich hoffe, ja doch.
Du hast gerade auch angesprochen, dass du dich erstmal ja quasi vor dir selbst outen musstest. Mhm. Wie war so der Prozess da? Was hat dir geholfen, dich selbst dann auch zu akzeptieren? Also da sind wir wieder bei dem Wort Akzeptanz. Aber
Ja, ich glaube, so Selbstakzeptanz kann jeder Mensch haben, egal welche Sexualität. Das glaube ich schon. Das ist schon mal ein Schritt für sich, unabhängig von der Sexualität, weil ich glaube, jeder Mensch kann ja mit sich selber Struggle haben, weil unsere Gesellschaft ist leider, hat seine Regeln und jeder kann ja mal sich nicht passend fühlen zur Gesellschaft. Deswegen bin ich auch davon, auch das ist auch meine Meinung, dass ich denke, dass wirklich, wie gesagt, jeder Mensch ist auch unterschiedlich, ne? Jeder hat auch seine eigenen Themen. Für mich hat es halt so angefangen, so 2017, kurz vor meinem Geburtstag, ist ja meine Oma verstorben. Meine Oma war so mein, man hat ja immer so einen Favorite-Omi. Also die andere Oma liebe ich auch über alles. Und bei der habe ich mich jetzt auch vor kurzem geoutet übrigens. Kann ich auch noch mal kurz erzählen. Und bei meiner anderen Oma, die leider verstorben ist, da habe ich mich halt nie geoutet. Und es war halt für mich wirklich so ein Schock, weil sie hat in London damals gelebt und wir haben uns ja regelmäßig gesehen und ich bin auch immer in London gewesen. Sie war sehr wichtig für mich und da mein Papa auch früher, als er krank war, hat sie halt so auf uns aufgepasst, wir haben zusammen mit ihr gelebt und es war halt für mich so ein Schock, als sie plötzlich nicht mehr da war. Und da fing es, ich glaube, da fing der Prozess bei mir an. Zwei Wochen später ist mein Hund überfahren worden, also auch ganz dramatisch alles und mein Hund war auch so, es war mein Hund, es war mein Kind, es war wie mein Baby und ich war so traurig, ich kann das gar nicht beschreiben, so ich habe glaube ich ein halbes Jahr einfach so alles hinterfragt, alles, ich habe einfach gemerkt, wie schnell es vorbei sein kann, wie schnell ein Leben, ich meine gut, meine Omi hat lange gelebt und hat ein tolles Leben gehabt, aber trotzdem war das so unerwartet und ich habe einfach so dadurch gemerkt, wie schnell das Leben sich verändern kann und da habe ich so mit mir selber angefangen, so einen Prozess zu machen und auch auch, ich glaube auch allgemein, es ist ja jeden Tag, jeden Morgen bin ich ja aufgestanden, jeden Morgen war immer so, oh Gott, oh nein, da ist ja etwas, da ist ja ein Thema, oh, jetzt, wie verhältst du dich, was siehst du an, um nicht aufzufallen, also es war ja immer im Kopf, das ist ja, wie gesagt, immer ein Prozess und dieser Fall mit meinem Hund, Chanel hieß sie übrigens, die, sie hat, genau, ist leider dann eingeschläfert worden und ich habe dann einfach selber gemerkt, okay, worauf kommst du im Leben an? Also ich habe halt alles hinterfragt, mein ganzes Leben lang, wie die Art, was ich mache, mich selber belüge, andere belüge, weil ich auch irgendwie dadurch keine Freundschaften auch richtig pflegen konnte, keine richtige, ist ja klar, weil ich keine Geheimnisse teilen kann, weil ich das ja nur für mich behalte. Und ich meine, jeden Tag auch immer gefragt zu werden, wann hast du eine Freundin, wann heiratest du, wieso dies, wieso das? Und irgendwann mal dreht man ja auch durch innerlich. Und dann war ich im Sommer auf einer Hochzeit und dann habe ich so gesehen, wie das Paar so zusammen tanzt. Das sah so romantisch aus. Und dann dachte ich so in dem Moment, das hatte ich noch nie, weil ich war auch noch nie so oft, das war auch eine kirchliche Trauung, ich war noch selten auf diese Art und Weise auf einer Hochzeit, weil wir bei uns, ich sage, also wir, bei uns hört sich doof an, also in unserer Kultur ist es so, dass gibt's ja diese islamische Heirat und dann die Hochzeit und da gibt's halt so seine so Rituale, sage ich mal, gibt's bestimmt auch hier, um Gottes Willen, aber das war halt alles so frei, es war so romantisch und die Familie, die drumherum standen und so geklatscht haben, gejubelt haben, habe ich so in dem Moment so gedacht, boah, wie schön ist das denn bitte? Das will ich auch haben, habe ich so gedacht in dem Moment. Ich will auch, dass man, dass ich liebe, dass ich irgendwie jemanden habe an meiner Seite. Und als ich an diesen Gedanken hatte, kam ich zum nächsten Gedanken, oh, aber wenn ich das haben möchte, dann weiß ich, wird es keine Frau sein. Und dann war so, okay, mein Kopf so, okay, dann ist es ein Mann, Aria. Okay, du bist schwul, Aria. So. Und dann war es so, und ich saß im Flughafen in Berlin, am demselben Tag, abends bin ich zurückgeflogen. Ich habe so geheult im Flughafen. Ich saß an der Ecke, weil ich so, das erste Mal für mich, glaube ich, ja, das war so das erste Mal an dem Tag, wo ich da saß, im Flughafen, ganz schlimme Location, so voll traurig auch alles, saß ich da und ich habe wirklich angefangen so richtig zu weinen, als wäre mein Hund irgendwie wieder überfahren worden, weil es so wie so eine Erleichterung war, weil ich auch mit dem Gedanken erleichtert war. Es war okay für mich plötzlich so, als ich gesagt habe, Aria, du bist schwul. Und es war Sommer, ich glaube Juni, Juli war das, wo ich mich für mich selber so das akzeptiert habe, sage ich jetzt mal. Und dann war das ein Prozess, dass ich halt dann darüber auch mit Angehörige und Freunde und Familie gesprochen habe.
Ja, du hast ja auch angesprochen, vor deiner anderen Oma hast du dich jetzt erst vor kurzem geoutet. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, man hat ja dann wahrscheinlich nicht nur dieses eine Outing, sondern es kommt ja immer wieder irgendwie Momente, in denen man es doch dann einer Person dann nochmal zum ersten Mal erzählt. Aber finde ich auf jeden Fall schön, deine Geschichte. Und ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, auch wenn es jetzt gar nicht um das Thema Sexualität oder so geht, dass man vielleicht in so einer Situation ist, wo man merkt, okay, so geht es einfach nicht mehr weiter und wo man aber dann ja vielleicht ganz viele Ängste hat und so und dann merkt aber, wie gut es einem tut, dann sich davon zu lösen. Das kann ja auch sein, wenn man sich irgendwie aus einer Beziehung dann trennt, die einem nicht gut tut oder einen Job oder sowas. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Momente, wo man dann diese Einsicht so hat, okay, ich kann so jetzt nicht weitermachen.
Ja, genau, es ist ja auch jedes Thema und jeder Mensch hat ja natürlich seine, das kann man alles gar nicht vergleichen, aber ich glaube, dieses Gefühl von, ja, irgendwie auch nicht zur Gesellschaft zu passen. Ich meine, wenn jetzt eine Frau sagen würde, sie will Karriere machen, keine Kinder bekommen, würde man auch schief gucken, so eine Art, weißt du, ich meine, oder keine Ahnung, wenn man früher durften Frauen auch keine Hosen anziehen, das sind ja, Das ist alles ein Prozess, das entwickelt sich ja immer alles. Und Menschen mit sich selber ist auch ein Prozess. Ich mache diesen Prozess immer noch durch, von zu mir selber zu finden. Und ich glaube, jeder Mensch hat einen Prozess. Und man hat, wenn man sich mal gefunden hat, dann erfindet man sich halt wieder neu, so charakterlich oder seine Ziele, seine Wünsche, was man machen möchte. Und ich habe diesen Prozess immer angehalten bei mir. Ich habe den ja nie begonnen. Ich habe ja immer Stopp gemacht. Ich habe mich ja immer angepasst. Ich habe nicht das gemacht, was ich gerade fühle. Ich habe nicht so bei banalen Sachen, wirklich ganz kleinen Sachen, ob das Klamotten sind, ob das auch Beruf, habe ich auch erstmal geguckt, oh Gott, oh nein, Praktikum, dann lieber doch in der Werkstatt, bevor ich da anfange, in einer Werbeagentur. Also, weißt du, ich habe für alles hat man sich Gedanken gemacht und Filme geschoben, um halt nicht mehr in diese Rolle zu passen, die man ja eigentlich ist und vor der man ja wegläuft.
Ja, also quasi, wenn du dir dann Klamotten ausgesucht hast, so du hast heute jetzt zum Beispiel, wie ich auch, wir haben gerade schon festgestellt,
ja, wir sind Partner, doch ein lila
T-Shirt an lila. Und dann hast du früher gesagt, nee, lila kaufe ich jetzt nicht, weil dann könnten Leute ja wieder denken, ich bin cool oder
ja, sowas. Ich glaube, es sind so Kleinigkeiten, wo, ja, so genau, so als Beispiel. Ich meine, es sind auch, nee, ich habe jetzt meine Nägel gemacht, ich habe kleine Herzchen drauf und wie süß. Hätte ich jetzt vor 2 Jahren sogar auch noch nicht gemacht. Und so richtig für mich befreit fühle ich mich seit einem Jahr vielleicht, seit letztem Jahr, wo ich auch einfach mache, ohne zu denken, okay, das kann für den oder die und was weiß ich doof sein. Ist mir wirklich egal.
Okay, das finde ich sehr schön, dass du jetzt an dem Punkt auch bist. Und du bist jetzt schon verheiratet, richtig? Oder aber du planst die Hochzeitfeier.
Ach so,
ich hatte bei dir
Gott,
geguckt. Und
ich sag's dir, Johanna, ich drehe durch diese Hochzeit. Ja, wir heiraten dieses Jahr groß, also große Feier. Letztes Jahr war Standesamt. Wir haben in Düsseldorf geheiratet im Standesamt und dann haben wir in Las Vegas auch geheiratet, natürlich. Und cool. Jetzt ist die große Hochzeit jetzt geplant, ist immer noch in Planung, also läuft gerade alles. Und ja, ich freue mich drauf, es wird schön. Ich bin gar nicht so aufgeregt, ich habe voll vergessen, dass es emotional werden kann, weil ich ja sowas noch nie gesehen habe oder also mit freie Trauung und für mich ist ja auch alles neu. Dann meinte Stefan auch so, mein Ehemann, ja, es wird eine freie Trauung auch, ne? Ich so, okay, freie Trauung, ja. Da hatte ich einen Termin mit der Rednerin und dann war das so, oh, habe ich so angefangen, so ein Kloß im Hals zu bekommen. Ich so, Gott, oh nein. Aber es wird emotional, es wird glitzern natürlich, Party, einfach feiern, die Liebe feiern und einfach loslassen mit den Liebsten, Familie, Freunde, ich freue mich. Ja, es wird schön.
Cool, ja, das freut mich auch voll, das zu hören. Auch vor allem, weil du jetzt ja gerade erzählt hast, dass eigentlich der ganze Prozess bei dir dann auch auf so einer Hochzeit angefangen hat. Also richtig.
Um den Kreis zu schließen, ja, voll, stimmt.
Ja, hast du als in dem Moment oder hast du vielleicht auch davor schon irgendwie dir mal ausgemalt, dass du dann tatsächlich auch später irgendwann mal heiraten wirst und so eine Traumhochzeit haben wirst? War das schon immer so in dir ein Traum?
Never. Das Ding ist, alle, auch im Freundeskreis, denken immer, okay, Aria ist die Drama-Queen und Aria will dies und das und kann. Aber ich habe wirklich mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich heiraten will, wie ich heirate, was ich mache. Das ist ja alles zusammen mit meinem Ehemann entstanden. Das finde ich aber auch sehr schön, weil ich auch dadurch lockerer, glaube ich, rangehe. Also klar, ich will, dass die Outfits passen, das soll. Da habe ich schon meine Vorstellung, aber die hatte ich jetzt nicht als Teenie oder als dem ich mich geoutet habe. Nee, ich hatte auch nie so dieses Bedürfnis von unbedingt jetzt eine Beziehung führen oder irgendwie verlobt sein. Das ist so. Es hat sich irgendwie alles entwickelt. Ich habe Stefan ja auch in der Zeit kennengelernt, wo ich ja noch ungeoutet war. Das war ja für mich auch so weit entfernt, diese Gedanken, die gerade zur Realität werden. Deswegen habe ich nie drüber nachgedacht, nee.
Okay, das finde ich ja spannend, dass ihr euch da schon, war er dann aber schon geoutet oder auch noch nicht?
Stefan hatte sich genau auch so als Teenie, also hat er sich geoutet und ja, ich habe ihn dann November 2017 kennengelernt und da war ich noch eigentlich nur bei meiner Schwester geoutet, habe ich auch per WhatsApp gemacht bei ihr, die Arme so auch einfach, weil ich habe mit meiner Mama mich an den Tag so ein bisschen angezickt, weil sie mich wieder so, ist ja normal, Mamis wollen ja auch, dass die wollen ja Familie feiern, ne? Das ist immer, bei uns ist immer Hochzeit so ein großes Thema und heiraten und Haus kaufen, so immer dieses Klassische, so, ne? Das ist so, wenn du das hast, dann ist ja alles super. Und meine Mama hat sie mich ja mal gefragt, wann heiratest du, wann hast du eine Freundin? Ich meine, wenn deine Cousins, die jünger sind als du, schon heiraten oder auch schon mehrere Partnerinnen haben, ist ja klar, dass man dann, ne, irgendwie auch unter Druck ist, so, oh Gott, oh Mist, das wird immer auffälliger. Desto älter man wird, oh nein, oh nein. Dann habe ich meine Schwester geschrieben, hey, Sabrina Sabo nennen wir sie, ich will heiraten irgendwann mal bestimmt, aber es wird keine Frau, sondern ein Mann. Das war auch immer mein Outing. Ich habe nie gesagt, ich habe mich nicht mit dem Satz, ich bin schwul, geoutet, weil das für mich immer noch so negativ sich angehört hat, weil ich ja immer gefragt wurde, ne, so dieses, bist du schwul, bist du dies, bist du das? Und das war für mich immer so, wie, ich habe sehr allergisch reagiert. Ich bin so empfindlich gewesen mit dem Wort und auch mit dem Schimpfwort, gibt's ja noch ein Schimpfwort. Ich höre das ungern, ich sag's ungern. Ja, und dann habe ich ja Stefan November kennengelernt. September war das mit meiner Schwester, November habe ich ihn kennengelernt. Und dann hat sich das immer so aufgebaut. Natürlich habe ich mich natürlich auch bestätigt gefühlt. Ah, da ist jemand, der findet mich toll, der findet mich cool, so wie ich bin. Ich bin nicht für ihn zu feminin, zu dies, zu das. Und natürlich gibt es ja auch eine Energie, ne? So Selbstbestätigung. Und so habe ich dann auch, vielleicht hat das auch beschleunigt, meinen Prozess noch mehr zu mir zu stehen.
Okay, cool. Finde ich interessant, auf jeden Fall dann die Geschichte auch nochmal zu hören, so wie ihr euch kennengelernt habt. Zum Ende hin haben wir jetzt eine neue Kategorie, die ich auch gerne mit dir machen würde. Das ist so ein kleiner Klischee-Mythencheck oder beziehungsweise Sätze, die du vielleicht schon mal gehört hast.
Der Klischee-Check.
Ich glaube, wir haben so ein paar Sachen davon jetzt tatsächlich schon angesprochen, aber ich würde sie dir trotzdem nochmal vorlesen. Und das erste wäre: Du wusstest doch eigentlich bestimmt schon immer, dass du schwul bist.
Nein. Also heute, wenn ich drüber nachdenke, ich bin und war ja ein riesen Ariel-Fan, Ariel die Meerjungfrau, und ich wollte immer wie Ariel sein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt ein Zeichen ist. Glaube ich nicht. Ich habe immer mit Barbies gern gespielt. Ich mochte immer Sachen, die vielleicht mehr Mädels gemocht haben. Aber ich finde nicht, dass das jetzt ein Zeichen ist, dass jemand jetzt homosexuell ist. Vielleicht von der Statistik her, keine Ahnung. Aber es ist ja eigentlich egal. Aber ich wusste wirklich nicht, dass da irgendwas ist. Weil, ja, aber ich habe es auch nicht zugelassen und auch erst als dieses sexuelle Thema interessant wurde und da ist man ja auch ein bisschen älter, da habe ich irgendwie gemerkt, okay, vielleicht ist doch irgendwas anderes, als du immer gedacht hast. Und es war schon relativ spät, das war jetzt nicht in meiner Teenie-Zeit oder so.
Ja, ich finde das interessant, dass du das mit Ariel oder mit Spielzeug auch so ansprichst, weil ich habe das Gefühl, dass dann bei Jungs immer direkt gesagt wird, oh, der spielt mit Puppen, der ist bestimmt schwul oder so. Aber bei Mädchen ist es ja, wenn die dann irgendwie Fußball spielen oder sowas, was typisch Junge ist, das wird dann eher als cool angesehen.
Finde ich aber gut. Also, es ist auch gut, dass es so ist bei den Mädels und es muss jetzt nur noch bei den Jungs ein bisschen geändert werden und lockerer gesehen. Dann hast du vollkommen recht, wenn Jungs irgendwie mit Puppen spielen. Ich habe so gerne mit Puppen gespielt und natürlich auch, als ich dann älter war und ich wollte immer mit meiner Schwester spielen, mit ihren Freundinnen, wenn die zu Besuch kamen, immer mit den Barbies und ich durfte ja nie mitspielen, weil natürlich, meine Schwester wollte nicht, dass ihr Bruder mitspielt. Ich war die Nervensäge. Aber natürlich war das auch für meine Mutter dann auch irgendwie so fragwürdig, aber die hat da nie so, also ich hatte schon leider so ein paar Momente, jetzt nicht unbedingt von meiner Mama, aber so von außerhalb, wo man mir gesagt hat, ah nee, du darfst kein Britney Spears hören. Ich bin ja riesen Britney-Fan, meine CDs wurden weggenommen. Nee, das mögen nur Mädchen. Und da war ich, wie alt war ich denn? 8, 9. Und dann denke ich mir so, wow, wie gemein eigentlich. Also, ich habe dann angefangen, mit Taschentücher Puppen zu basteln, weil mir Puppen weggenommen wurden. So, eigentlich total traurig, aber ich war halt sehr, glaube ich, auch kreativ, um diese Probleme dann für mich zu lösen, weil ich habe das nie für falsch empfunden. Und das ist aber kein Anzeichen, auf gar keinen Fall, dass das jetzt sagt, oh nee, okay, wenn er älter wird, dann hat er eine andere Sexualität oder ist homosexuell. Weil ich auch allgemein in meinem Leben so eine Erfahrung auch Menschen kennengelernt habe, die auch hetero sind, auch gesagt haben, ah, ich habe auch mit Puppen gespielt. Und ich habe mich immer früher so gefreut, weil ich immer auch gesucht habe, okay, ich habe immer dagegen angekämpft, ne, gegen meine Homosexualität und habe dann immer gedacht, ah, vielleicht kann ich das noch irgendwie ändern. Ah, guck mal hier, ich habe mich mal verglichen mit anderen. Ah, der ist auch hetero und der hat auch mit Barbies gespielt. Vielleicht ist es doch bei mir so und so und so. Weißt du, ich meine so, das ist eigentlich egal. Als Kind, das kann man nicht sagen.
Nee, würde ich auch sagen.
Nicht bei allen. Nicht bei allen.
Genau, also kann ein Junge, der dann später homosexuell sich als homosexuell outet oder so, natürlich gerne damit spielen, aber es kann ja genauso gut auch ein Hetero-Junge gerne damit spielen.
Ja.
Ich würde sagen, das sollte man da nicht.
Das ist ja auch eigentlich total, und das ist halt, ich würde mich so freuen, wenn die Welt ein bisschen offener mit dem Denken wird. So, es gibt ja auch Jungs, die sehr an diese Gesellschaftskriterien reinpassen und so männlich sind, aber trotzdem homosexuell sind. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja Das gibt es auch. Und das wissen genau. sehr wenige, dass es auch solche Menschen gibt.
Das passt dann ganz gut zum nächsten Klischee, das ich hier aufgeschrieben habe, wo ich gerne mit dir drüber reden würde. Und zwar, in eurer Beziehung ist doch bestimmt einer der Mann und einer die Frau.
Ich hasse es, wenn man mich fragt, wer ist die Frau? Du bist bestimmt die Frau. Und wow, und das habe ich heute noch, wirklich. Und ich reagiere leider da noch sehr empfindlich, weil ich mir so denke, erstmal, was interessiert dich das? Das hat dich überhaupt nicht so interessieren. Also es ist ja schön, also manchmal hat man die Frage jetzt auch so sehr intim, stellt man schon die Frage, man, ne, so Fremde, so wo man denkt, also wenn ich es mitteilen möchte, dann teile ich es mit, keine Ahnung, aber mich soll man sowas nicht fragen. Ich finde, sowas fragt man einfach nicht. Und wir sind Männer, beide Männer, und da gibt es keine Frauenrolle in der Beziehung. Und ich hasse diese Frage, ja. Und auch mit diesem Antrag. Wer hat den Antrag gemacht? Was wir auch jetzt nicht jedem erzählt haben, wir haben bei dem Antrag das so gemacht, dass wir haben im Urlaub, jeder hat so ein Zettelchen reingeschrieben und hat geschrieben, was er bekommen möchte und was er machen möchte. Also ob er einen Antrag bekommen möchte oder einen Antrag machen möchte. Und dann habe ich reingeschrieben, Antrag bekommen. Und dann hat Stefan damals geschrieben, einen Antrag machen. Da haben wir die Zettel ausgetauscht und dann haben wir auf drei aufgemacht. Und dann waren wir so, oh mein Gott, das passt auch, wie romantisch und blablabla. Aber warum ich mich so entschieden habe, ist, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr schnell ungeduldig ist. Und ich hätte direkt in dem Moment einen Antrag sonst gemacht. Wenn ich jetzt die Verantwortung bekommen hätte, einen Antrag zu machen, ich hätte unüberlegt direkt einen Antrag gemacht. Und ich wusste, von uns beiden ist Stefan der Vernünftige. Der denkt da dreimal darüber nach. Und das ist ja auch was sehr Ernstes, finde ich, heiraten. Dann ist es auch wirklich richtig, wenn er mich fragt. Das war der Grund, und nicht, weil jetzt einer von uns die Frau ist und die andere Person, der Mann ist ja...
Finde ich total schön, diese Idee mit dem Antrag. Ich glaube, das ist ja auch bei heterosexuellen Paaren, da wird dann immer so erwartet, der Mann macht den Antrag. Aber vielleicht wäre es auch irgendwie, dass die beiden Parteien sich das andersrum eigentlich eher wünschen würden. Deshalb finde ich das eigentlich voll die schöne Idee, so das dann festzumachen. Aber ja, ich wollte auch nochmal klarstellen, dass ich diese Frage sonst auch nie
stellen würde. Ich weiß, um Gottes Willen. Das sind auch mittlerweile, in meiner Bubble, in meinem Kreis gibt es solche Fragen gar nicht. Es sind halt meistens Menschen, die man neu kennenlernt, ne? Und mit denen man sich auch sehr gut versteht, wo man sehr locker ist und sehr viel redet und dies und jenes. Und diese Frage, dann denke ich mir auch, ist genau dieselbe Frage, was ich auch überhaupt nicht mag, ist, als ich ungeoutet war, immer dieses sehr, ich finde das nicht in Ordnung, wenn man einen einfach so fragt, bist du schwul? Sag mal, bist du schwul? Aria, bist du schwul? Das geht gar nicht, das interessiert doch keinen. Ich oute mich auch. Ich habe, klar, manchmal ist es leider so, dass man Situationen kommt, wo man sich immer wieder neu outen muss. Ist leider so. Jetzt nicht mit diesem klassischen Wort, ja, hallo, ich bin Aria Shirazi und ich bin schwul. Das mache ich ja nicht. Aber es ist ja, je nachdem, wo man ist, gerade Stefan kommt aus einem sehr kleinen Dorf. Und da ist es ja natürlich anders als jetzt, wo wir wohnen oder unterwegs sind. Und da gefühlt oute ich mich jeden Tag, wenn ich da Menschen sehe und treffe und kennenlerne. Und diese Orte vermeide ich ja allgemein ja auch heute.
Ja, kann ich verstehen. Also gerade auch, dass man solche Fragen dann irgendwie nicht gern hört, weil ich denke, das ist ja was sich irgendwie dann im Gespräch ergibt oder was man dann einfach mitbekommt oder so, wo man nicht jetzt extra nochmal drauf hinweisen muss oder was man so aus dem Kontext raus dann fragt. Also ich habe das zum Beispiel immer mit der Frage, woher kommst du irgendwie oder wo sind... Da denke ich mir auch immer so, ja, weiß ich nicht, ergibt sich doch bestimmt im Gespräch irgendwie oder wenn nicht, dann halt nicht sozusagen, wenn man drüber sprechen möchte, cool, wenn nicht, dann nicht. Und ja, das nehme ich auch niemandem übel, wenn die Person das fragt, aber ich denke mir immer so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Opener-Frage sein sollte.
Ja,
und
ja, das so, ich bin da, was das angeht, weil mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht aussehe wie, ich habe keine blonden Haare, blauen Augenbrauen und ist alles sehr dunkel und es kommt mal drauf an, welchen Ton auch, ne? Und ich finde, egal in welchem Ton man diese eine Frage stellt, ob man eine Frau oder Mann ist, ich finde das ist zu intim. Das macht man nicht. Und klar kann es sein, dass man das halt anders aufteilen muss. Und ich finde es auch ein bisschen, warum, ich meine, mittlerweile, wir sind doch in einer modernen Welt. Es gibt ja keine Frauen-Männer-Rolle. Mensch ist Mensch. Und bei uns im Freundeskreis gibt es auch, wo die Jungs auf ein Kind aufpassen und die Mama arbeiten geht. Also, und das ist in Ordnung. Aber weißt du, ich meine, ist ja eigentlich total egal.
Ja, nee, das ich meine das auch eher so der Vergleich, die Frage, woher kommst du mit der Frage,
so,
bist du schwul
ja.
oder sowas. So,
also ja, diese andere ja, oh Gott. Hatte ich wirklich einige Situationen. Einmal habe ich auch bereut, das war in dieser Zeit, wo ich mich dann auch geoutet habe. Und auch mir war immer wichtig, dass meine Mama das von mir hört und erfährt. Das war so das Wichtigste für mich. Und als ich ihr das dann irgendwann mal gesagt habe, war ich danach so ein bisschen locker und dann habe ich einfach so normal geredet, so dass ich jemand kennenlerne und dies und jenes. Und ich erinnere mich noch, da habe ich das noch nicht mal Freundin erzählt, weil ich das so immer persönlich machen wollte. Ich kam noch nicht dazu. Da hatte mich jemand gefragt auf einem Job, so einfach so random, bist du schwul? Und ich bereue das so sehr und ich habe ja gesagt, weil ich nicht mehr lügen wollte. Auch mich nicht mehr anlügen wollte. Ich wollte nicht mehr Nein sagen. Aber ich war so überfordert im Moment, weil ich ja nicht mehr Nein sagen konnte. Und ich habe Ja gesagt. Und ich habe es einfach so bereut, dass ich Ja gesagt habe, weil ich dieser Person nie gesagt, das gesagt hätte. Und ich hatte so, ich wollte halt meinen Freunden und allen halt das selber sagen. Ich habe sogar, damals war auf einem Job, da war auch eine Arbeitskollegin dabei, mit der ich auch gut befreundet bin heute noch. Und dann habe ich sie kurz zur Seite genommen. Ich so, ey, ich muss dir was sagen, bevor du das jetzt von denen, ich so, hier, ich bin schwul. So. Und dann war die auch so, okay, also voll random. Am Job habe ich dir das kurz erzählt, weil ich so schlechtes Gewissen hatte, dass sie das noch nicht weiß und halt die fremde Person mich einfach gefragt hat. Ja.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie, ja, man bringt Leute dann einfach in so eine blöde Situation damit, wie das Beispiel.
Ich finde es auch gefährlich, sage ich ganz ehrlich, so Menschen, die mit sich selber so gerade strugglen, weil wenn man ja sowas fragt, bei mir weiß ich ja, warum man gefragt hat. Ich bin jetzt nicht der männlichste Mann, die Gesellschaft sich vorstellt. Vielleicht habe ich dann doch, wenn ich mich wohlfühle und nicht darüber nachdenke, doch einen Ton, der vielleicht zu hoch war oder, weiß ich mal, so, ich habe immer aufgepasst, wie rede ich, wie höre ich mich wie ein Mann an, wie tief, wie hoch und dies und jenes. Und natürlich kann man das ja nicht aufrechterhalten, an einem 8-Stunden-Arbeitstag oder 10-Stunden-Arbeitstag. Und das ist mir schon klar, dass einige sich ja schon vorher gedacht haben bei mir. Und ich finde, das macht man nicht, weil wenn man ja diese Frage gestellt bekommt, dann weiß man ganz genau, das kommt nicht an, so viel du dir Mühe gibst, nicht so anzukommen, wie du gerade willst. Und ich finde, das macht man einfach nicht.
Nee, absolut. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Dann das letzte Klischee sozusagen oder Satz, den man vielleicht auch schon mal gehört hat, ist, heute muss sich in Deutschland doch niemand mehr outen oder ein Outing braucht doch jetzt niemand mehr. Wäre wahrscheinlich irgendwie eine schöne Vorstellung, wenn es tatsächlich so wäre, aber würdest du das so unterschreiben?
Also, wir leben wirklich, also ich lebe in einer Bubble. Meine Sozialisierung, da muss man sich nicht outen, das stimmt. Da stimmt die Aussage, und das habe ich auch am Anfang ja erwähnt, das hat immer was mit der Sozialisierung zu tun. Ich glaube, leider muss man das noch machen und das ist natürlich eine Traumvorstellung, dass man das nicht machen muss, aber leider ist es ja noch der Fall und nicht alle kennen sich mit diesem Thema aus oder haben diese Sozialisierung, wo man es dann nicht machen muss. Bei dir und mir vielleicht so mit unseren Freunden, mit unseren Leuten, das ist uns ja egal. Da kommt jemand und stellt ja nicht die Frage, oh, der sieht aber komisch aus. Ah krass, das hat der an. Oh, der ist bestimmt schwul. Ah krass, oh Gott, wie der redet. Oh, seine Haare. Das ist ja bei uns, ist es ja, oh geil, Hammer, siehst toll aus, cool. Und man redet so locker und normal. Und das habe ich ja zum Beispiel teilweise immer noch in Situationen wie beim Friseur. Ganz komisches Beispiel. Das habe ich auch einmal erwähnt bei mir auf Instagram. Ich war für ein paar Monate in Los Angeles Anfang des Jahres. Auch mit dem Grund, dass ich einmal kurz Abstand von meinem Alltag und von diesen ganzen Energien mal haben wollte, weil für mich ist so Los Angeles auch eine riesengroße Bubble. Amerika allgemein, schwieriges Thema, aber so Orte wie LA oder New York, da hast du nicht dieses Problem von, du passt nicht rein und oh Gott, du bist irgendwie anders und komisch und dies und jenes. Da ist es egal, da wirst du gefeiert, wenn du halt deine Nägel machst als Mann oder irgendwie, weiß ich, was anhast. Und ich finde, ich glaube, da muss man das eventuell gar nicht mehr machen. Aber hier bei uns ist es immer noch der Fall. Ich meine, Ort, wo Stefan aufgewachsen ist, da oute ich mich gefühlt jedes Mal, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Bei mir ist zudem klar, ich habe ausländische Wurzeln, bin schwul, dann passe ich jetzt auch nicht so sehr in die Gesellschaft rein, ist noch auffälliger. Und das, da merke ich mittlerweile, dass ich auch selber noch damit Probleme habe. Vielleicht auch eher neu, weil ich aufgehört habe, mich anzupassen, aufgehört habe, in diese Rolle, wo jeder reinpasst, reinzupassen. Und dass ich merke, dass ich auch in solchen Situationen so empfindlich reagiere, dass ich einfach gar nicht dann mich damit so konfrontiere, gar nicht hin möchte oder dass ich halt sage, boah, nee, da gehe ich nicht hin, das will ich nicht machen. Und genau in diesen Orten, wo ich nicht hin will, da herrscht es immer noch, dass man sich outen muss, klar.
Ja, das kann ich gut verstehen, dass ja, dass dann eben, dass da so ein Zusammenhang dann ja vielleicht auch besteht. Das waren auch so die Klischees, die ich jetzt mitgebracht habe. Genau, jetzt sind wir auch schon so ziemlich am Ende der Folge, würde ich sagen. Aber ich würde dich noch fragen, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Also erstmal schön, dass ihr zugehört habt. Danke. Und ich möchte gerne allgemein den Menschen sagen, ich glaube, es ist sehr wichtig. Auch es wäre für mich sehr wichtig gewesen, wenn man mich nicht so oft mit dem Thema genervt hätte, wenn ihr jemanden, wo ihr vielleicht darüber nachdenkt, dass diese Person vielleicht gerade irgendeine Zeit durchmacht, bitte geht mit Respekt um, also mit Gefühl, also es sind Gefühle, das sind so, es ist schon sehr schwer, wenn man so eine Identitätskrise, sage ich jetzt mal, hat, wenn man so sich nicht irgendwo dazugehörig fühlt, bitte spricht nicht die Leute so unempathisch an, hört auf, diese Frage zu stellen, ob jemand dies oder das ist. Einfach leben und leben lassen, so ein klassischer Spruch, aber es ist einfach so. Und für die Menschen, die gerade irgendwie mit sich selber strugglen, hoffe ich, dass die zu sich selber schnell finden. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass man selber mit sich im Reinen ist und dass man lernt, sich selber zu lieben. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Menschen mit Respekt miteinander umgehen. Vor allem bei so einem Thema. War jetzt ein bisschen durcheinander. Sehr emotional für mich das Thema, dass ich so viel eigentlich sagen könnte. Aber ich glaube, dass es wäre sehr schön, ja, wenn einfach respektvoller mit den Menschen umgeht und nicht immer ohne nachzudenken irgendeine Frage raushaut.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, was ich auch jeder zu Herzen nehmen sollte. Dann bedanke ich mich sehr, dass du heute hier warst, Aria. Es hat mich sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und falls ihr irgendwie noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@desire.de und wir würden uns natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ja, dann tschüss, habt noch einen schönen Tag.